Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und Kilian Thalhammer.
Konto, das digitale Geschäftskonto mit integrierten Finanztools. Neben den üblichen Business-Banking-Funktionen wie zum Beispiel Mastercard-Karten und SEPA-Echtzeitüberweisungen bietet Konto smarte Finanztools für Rechnungsverwaltung, Ausgabenmanagement und Buchhaltung sowie Integration wie zum Beispiel DATEV-Schnittstellen. Schließt euch jetzt den über 500.000 Kundinnen an und eröffnet jetzt euer Konto in wenigen Minuten. Mehr Informationen unter www.konto.com, geschrieben Q-O-N-T-O.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Payment and Banking Podcast News des Monats im Juli. Grüß dich, Jochen. Wir beide sind schon wieder.
Hallo, Kilian. Ja, wird langsam eine Reihe hier.
Haben wir eigentlich Juni gemacht oder war das der Mai? Das weiß ich gar nicht mehr, was wir letztes Mal zusammen. Oder hattest du einen dazwischen?
Nee, wir hatten Juni gemacht. Und das ist Juli. Juli.
Ja. So kurz vor meinem Urlaub können wir den Juli noch machen. Und wenn ich dann zurückkomme, dann machen wir mal Ende August. Aber mal gucken, was im August so passiert.
Ja, ja, mal gucken. Der Juli war ja schon etwas dünn. Ich befürchte, der August wird noch dünner.
Der wird nicht besser. Dann müssen wir News aus unseren Urlauben mitbringen. Mal schauen, ja, genau. Was im Ausland passiert.
Ups, ja gut, ich bin ja schon zurück. Ich habe meine Urlaubserholung schon hinter mir.
Aber da steht keine News von dir drin im Briefing.
Noch nicht.
Die musst du spontan einbringen, ne? Nee, super. Dann legen wir einfach mal los. Ich fange mal an. Thema PayDirect hat uns auch im Juli so ein bisschen begleitet. Glaube ich, der sagen wir mal, Winddown haben alle mitbekommen. PSPs waren auch gleich dran. Ne? So, war ein bisschen schnell, oder,
Jochen? Ja, also PayDirect hat Molly und Stripe und wohl auch PayPal abgeklemmt. Und das mit einem Vorlauf von, ich glaube, 5 Tagen oder so. Also zumindest Molly und Stripe haben sich ziemlich öffentlich negativ darüber ausgesprochen, zu Recht, aufgrund der kurzen Frist. Wenn man Doppelklick macht, liegt es wohl hinten dran, angeblich gerüchteweise an PayPro, die eine alte Schnittstelle hatten zu PayDirect, die wohl nicht weitergeführt wurde und wohl durch den Winddown gesagt wurde, okay, jetzt tun wir es auf jeden Fall nicht mehr weiterführen. Jetzt hat es dann halt Molly und Stripe erwischt und gegebenenfalls auch PayPal, so beat. Also ich glaube, vom Business wird es Molly und Stripe nicht umwerfen, was da eben jetzt fehlt. Wahrscheinlich einfach nur ein bisschen kommunikativen Ärger mit den Merchants.
Ja, dann hat man wahrscheinlich den Winddown mit der Holzhammer-Methode und nicht den smoothen Winddown.
Ne? Total.
Ist halt so.
Im Grunde, es ist ein kleines Puzzlestück, was das Gesamtbild von PayDirect abrundet.
Das lasse ich mal so stehen. Ne? Gut. Dann wechseln wir mal in den Insurtech-Bereich zum Thema VFox. Ja, auch Unicorn, soweit ich es richtig im Kopf habe, natürlich recht groß gewesen oder auch immer noch, ist jetzt so ein bisschen im Restrukturierungsmodus und hat dabei auch beschlossen, sich aus Deutschland zurückzuziehen im Austausch für frisches Kapital. Finde ich interessant, dass Deutschland da gar nicht mehr so als Markt gesehen wird für so ein durchaus innovatives Insurtech.
Ja, wobei, da ist ja eine andere Story dahinter. Du hast ja ein Restrukturierungsthema gehabt, du hast einen CEO gehabt, der dann quasi alles verkaufen wollte. Und das hatten wir, glaube ich, auch in einem alten Podcast, der auch von der Insolvenz die Investoren gewarnt hat. Und da gab es einen Streit zwischen den letzten Investoren und den frühen Investoren, weil wenn das Ding runtergefahren würde und alles verkauft würde, die letzten Investoren noch ihre Kohle bekämen, plus irgendwie der CEO eine schöne Provision, während Gründer und Early-Stage-Investoren nichts bekommen hätten. So, und offensichtlich ist dieser Konflikt jetzt gelöst worden, dass der CEO jetzt in den Verwaltungsrat geht, irgendwie wohl ein neuer CEO kommt Ende des Jahres und VFox sich restrukturiert und unter anderem nicht Kerngeschäftsaktivitäten, und das ist wohl das deutsche Business, verkauft. Also die wohl irgendwie übernommen wurden. Und das war für mich eigentlich eher so die super interessante Story, weil VFox als deutsches Startup hat offensichtlich dann Business gemacht, was nicht Kerngeschäft war. Ja. Und davon unabhängig sonst nichts anderes. Also von daher, ich meine, der Laden ist ja immer so ein bisschen komisch und man, also auf der einen Seite sehr groß, auf der anderen Seite gibt es immer sehr viele Skeptiker draußen und das ist halt nochmal auch so, auch gerade eben nur im Vergleich zu PayDirect auch so ein Puzzlestück nach dem Motto, jetzt ziehen sie sich aus Deutschland zurück, indem sie nicht keine Geschäftsaktivitäten verkaufen. Ja, was haben sie denn gemacht?
Ja, ist in der Tat so ein bisschen, oft ist aber halt auch so ein Wort wie nicht Kerngeschäft so ein Euphemismus für, wir haben keinen Plan, was in dem Markt eigentlich passiert ist, dann machen wir es lieber zu.
Ja.
Weil die Frage, was ist denn dann Kerngeschäft, darf man natürlich stellen in dem Kontext.
Genau,
Also, ich dachte ja von außen geguckt zuerst schon, dass das, was sie in Deutschland gemacht haben, durchaus ihr Business war, aber
dachte ich bislang auch.
lag ich wohl falsch. Also, ist nun so. Vom einen, der sich zurückzieht, zur Übernahme auf der anderen Seite, die Neobank Vivid, einer der Neobanken, denen es anscheinend gar nicht so schlecht geht, hat das Startup Pile gekauft oder übernommen. Recht früh, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo man natürlich sich immer überlegt, hat dieses Modell Pile überhaupt so wirklich funktioniert oder ist das ein Kauf von so ein paar Kunden? Ja, für mich erscheint es ein bisschen früh, die ganze Geschichte.
Ja, wir hatten ja auch über Pile ein paar Mal gesprochen und ich hatte ja auch unsere alte Diskussion, Kilian, die auch wir immer geführt haben, ist es ein Produkt oder ist es ein Feature? Das, was Pile machte, war für mich immer nur ein Feature und von daher, ich habe irgendwas gelesen oder im Hinterkopf, dass es nur irgendwie 33 Kunden oder 35 Kunden oder so waren. Habe ich das gelesen. Hier steht jetzt, keine Kunden sind genannt worden, aber irgendwo war das relativ überschaubar. Insofern, ja, Gratulation an Jessica, hat einen Exit gemacht, aber ich glaube nicht, dass es ein so lukrativer, großer Exit ist.
Ja, würde ich immer auch. Also, wenn die Anzahl der Kunden valide ist, was du gesagt hast, ist es wahrscheinlich dann auch eher fast eine Nichtmeldung.
Ja, ja.
Gut, kommen wir zum nächsten. EPI bzw. Vero ist endlich live gegangen im Bereich Peer-to-Peer. Also man sieht es jetzt, man kann es jetzt nutzen. Die ersten Banken sind dabei. Erstmal Glückwunsch an Martina, dass man zum ersten Mal was sieht. Kann aber ja nur der Anfang einer Reise sein, die noch spannend wird, ne?
Ja, ich wurde häufig angefragt von externer Presse. Der MDR hatte irgendwie ein Statement von mir gemacht und das ist dann wohl durch die komplette ARD gegangen. Ich wurde von mehreren Leuten angesprochen. Wusstest du, dass du im Bayerischen Rundfunk warst? Nicht so, nein.
Ob das der Bayerische Rundfunk wusste, ist auch die andere.
Also von daher ist da Gratulation. Ich habe es gestern auch gesehen am Geldautomat der lokalen VR-Bank, wo ich Geld gezogen habe. Ich kann sie mir noch nicht nutzen, weil gerade meine Bank unterstützt ist. Von daher, bin mal gespannt, ob es mal irgendwann bei mir ankommt und oder was man an Zahlen von draußen hört. Außer jetzt dem üblichen PR-Biss habe ich jetzt nichts mehr wahrgenommen von Vero.
Nee, ich auch nicht. Also wie gesagt, sind ja auch noch nicht alle dabei. Deutsche Bank kommt ja in Richtung Ende des Sommers, September. Da werde ich dann mal ausprobieren. Ich glaube, das wird jetzt auch ein stufenweises Einführen und da werden wir mal sehen. Spannend wird es dann nächstes Jahr mit dem Thema E-Commerce.
Ja.
Weil das ist für mich so der wirkliche Proof of Concept. Nützt es die Händler, nützt es die Endkunden. Da kann Peer-to-Peer ja nur ein erster Test sein.
Ja,
aber gut. So tastet man sich schrittweise vor.
Vielleicht ein Verweis an die Hörer, André und ich hatten ja rund um den Start einen Artikel bei Payment Banking geschrieben. Weil im Moment so die Tendenz, auf Vero draufzuhauen, auf EPI draufzuhauen. Man kann skeptisch sein, absolut bin ich auch. Aber es von vornherein tot zu reden, das ist ja doch ein bisschen zu früh. Wir haben da insofern einen Artikel geschrieben, wie kann es denn zum Erfolg werden? Also die Interesse haben, am besten nochmal bei Payment Banking den Artikel lesen.
Nee, definitiv. Dass es nicht einfach wird, ist, glaube ich, allen klar. Trotzdem muss man fair sein, die Chance geben und alles ermöglichen, was möglich ist. Und dann gucken wir mal, was rauskommt.
Ja.
Kommen wir wieder zurück zum Thema Neobanken. Revolut scheint einen ganz guten Lauf zu haben. Also Umsatz geht hoch, habe auch parallel gelesen, das Thema die Neverending-Story, britische Banklizenz, scheint jetzt auch mal durch zu sein.
Genau,
Wurde jetzt ja auch als die schwerste Banklizenz der Welt gefeiert. Finde ich mal ganz gut, wie man sowas sagt. Ich dachte immer, das ist die deutsche Banklizenz, aber ganz aus Revolut-Sicht verstehen. So, aber trotzdem, Glückwunsch an die Kollegen. Sie scheinen ein skalierbares und durchaus, sagen wir mal, profitables Geschäftsmodell zu haben.
Ja, die Umsätze sind um 95% gestiegen auf 1,8 Milliarden Pfund. Das ist eine Ansage, also jetzt im Vergleich zu einer ING oder einer Deutschen Bank ist es natürlich immer noch Peanuts, aber für eine Neobank beeindruckend und vor allem im Vergleich jetzt zu unseren deutschen Kollegen N26 und Co. ist das beeindruckend. Ist noch weiter weg von Nubank, die ja natürlich deutlich mehr Umsätze machen in Brasilien, auch als Neobank, aber zumindest scheint sich Revolut als so der europäische Champion herauszukristallisieren und die Schere gegenüber N26 scheint immer weiter aufzugehen.
Ja, und profitabel. Also mein Nettogewinn 344 Millionen ist jetzt auch nicht gerade so profitabel, sondern richtig profitabel. Ja. Also da können sie schon ein paar Haken machen. Ja? Ja. Vor allem auch da, Zahlen, die wir hier sehen, 22 waren es noch 6 Millionen. Das war so ein bisschen, da könnte man fast noch schwarze Null sagen, aber das ist bei 344 nicht mehr der Fall.
Ne? Ja, absolut. Ja.
Also deswegen läuft da ganz gut. Kommen wir zu Bitpanda, ja, auch in einer gewissen Art eine Art Neobank, auch wenn sie wahrscheinlich den Begriff nicht so gerne hören würden, halt aus der Kryptowelt kommen, machen eben, aber jetzt mehr und mehr im Bereich Business, das heißt Offerings für Unternehmen und nicht nur für Retail. Finde ich spannend, dass die sich so breit aufstellen, vom klassischen Retail-Bereich und B2B-Bereich, muss man auch erstmal hinkriegen, beides zu bedienen, ne? Weil durchaus Konflikte.
Absolut, aber die haben ja das quasi als eigenständige Company ausgegründet am besten der Verweis auch auf den Podcast, den ich aufgezeichnet habe mit Bitpanda und der LBBW, der vor, ich glaube, 2 Wochen oder so, 3 Wochen, also während meines Urlaubs rausgekommen ist, wo wir ausführlich darüber gesprochen haben, als LBW, als quasi Kunde in der Business-Sparte von Bitpanda.
Genau, ne, klar, also getrennt ist es definitiv, aber du hast halt ganz andere KPIs, ganz andere USPs, die du halt im B2B-Segment brauchst, als im B2C-Segment. Und ich glaube auch, dass viele andere gab, die auch beides versucht haben und am Schluss doch sagen mussten, ich muss auf eins setzen, das andere funktioniert nicht.
Absolut, ja.
Deswegen gut, vor allem, wenn sie es halt hinten raus technologisch auf einer Plattform laufen haben und nicht auf 2 oder auf 20, ja. Ja. Gibt es da durchaus Skalierungseffekte.
Ja.
Anderes Thema, lässt uns auch nach 4 Jahren nicht los. Thema Wirecard, der Buchhalter hat ausgesagt. Hat es ein bisschen gebraucht, aber jetzt hat er doch beschlossen, mal auch was zu seinem Thema zu sagen. Ne?
Ja, also erstmal, als er gesagt hat, er ist nicht der Chefbuchhalter, wie es in der Presse immer heißt. Auch wir schreiben Chefbuchhalter. sieht er sich nicht. Aber er hat im Grunde alles negiert, dass alles unhaltbare Vorwürfe waren. Gleichzeitig hat der Richter aber dann ein Reporting an die Wand geworfen, wo es ein Investorenreporting von ihm abgezeichnet an den Kapitalmarkt gab, was vor den eigentlichen reporteten Zahlen aus Dubai nach draußen gegeben wurde. Wo man sich fragt so, was ist denn da passiert? Vor allem, wo hat er die Zahlen her? Sind die gewürfelt worden? Insofern, also da hat er sich doch schon in die ein oder andere Widersprüche reinbegeben. Mal gucken, wie es weitergeht. Das ganze Thema ist ja auch sehr emotional, wenn man da bei Twitter dem einen oder anderen Account folgt, ist er fast so, als würde irgendwie der Richter der Böse sein und die Angeklagten die Guten. Ja, mal gucken, wie das weitergeht.
Ja, vor allem spannend, wenn man jetzt nach 4 Jahren, nachdem das war, jetzt dazu kommt, sagt, okay, jetzt rede ich mal und beim Reden sage ich einfach, ich habe nichts damit zu tun. Ja. Hätte man auch vor 2 Jahren machen können.
Das hätte man schon früher machen können, ja.
Also was da die strategische Rechnung dahinter war, erschließt sich mir nicht so ganz.
Absolut, ja.
Ja, ansonsten zu unserem nächsten wirklich erfolgreichen, sagen wir mal, Fintech in Deutschland, Raisin. Immer so ein bisschen immer noch unter dem Radar, trotzdem läuft es ja gut und will jetzt auch final an die Börse. Ja. Das heißt, Endziel ist so ein bisschen erreicht.
Ja, IPO 2025, aus meiner Sicht einer der Hauptgewinner der ganzen Zinswende, weil natürlich da das Geschäft nochmal massiv nach oben gegangen ist. Bewertungen planen sie irgendwas zwischen 3 und 5 Milliarden, was ich angesichts der Tatsache, dass Deposit Solutions ja schon angeblich ein Unicorn war, die von Raising übernommen wurden, für eher moderat halte und auch wahrscheinlich einfach eine neue Realität der Fintech-Multiples darstellt.
Ja, oder passt halt zur Strategie eher konservativ, ja, eher mal gucken, ja, so eher lieber mal konservativ reingehen und dann überperformen, als jetzt zu versuchen, weil ich bin bei dir, ich halte es auch für sehr, sehr defensiv, dafür, dass sie eigentlich bis jetzt immer eine gute, also gut performt haben, das Geschäftsmodell jetzt mit der Zinswende besser funktioniert und sie auch ohne Zins es geschafft haben, so finde ich spannend, die 3%.
Absolut.
Ist jetzt aber keine Kaufempfehlung von uns, um hier die Disclaimer dann reinzunehmen. Auch interessant im Juli, der Verkauf des Privatkundengeschäfts der Barclays bzw. Barclay Card in Deutschland durch die BAWAG. Ich habe es ja auch so ein bisschen beobachtet, was da passiert ist und hatte die zuerst gar nicht als potenziellen Käufer auf der Uhr. Finde ich überraschend, ja. Trotzdem interessant, was sie daraus machen. Ja. Die haben ja einen gewissen Angle im Payment-Bereich, aber wäre mir nicht zuerst in den Sinn gekommen.
Ja, vor allem haben sie keinen deutschen Angle. Das ist eine österreichische Bank. Und wir hatten ja da, oder es war ja im Gerücht, dass Aux Money, die ja viele höhere Synergieeffekte haben, da Barclays übernehmen würde. Jetzt ist es BAWAG, das ist halt dann quasi eine Expansionsentscheidung. Gratulation, mal gespannt, was sie aus dem Geschäft machen.
Genau, ja, wo du ja immer drüber diskutieren kannst, ist das überhaupt ein Kartengeschäft oder eigentlich nicht ein Kreditgeschäft? Ja, also de facto ist es aus meiner Sicht eher ein Kreditgeschäft.
Die Absolut.
Karte ist Vehikel. Das heißt, man muss in dem Segment Credit Business können und auch wollen und dann mal gespannt, was rauskommt und wie man auch die Trennung von dem UK-Business da hinbekommt, sodass es separat funktioniert. Ja, so.
Wobei ich glaube, diese Trennung, die war schon lange da, also die war nur auf der Lizenzseite nicht gegeben, aber von der operativen Geschäftsführung, die war schon immer so, dass nach dem Brexit Barclays sich da, also Barclaycard Europa und Barclays sich von der UK-Mutter zwangsweise absondern musste.
Genau, also war auch so ein bisschen mein Stand. Ich glaube, Lizenz hatte man irgendwie noch so ein Agreement, dass man noch eine Zeit lang die UK-Lizenz nutzen durfte, weil man ja noch keine europäische hat.
Ja.
Ich glaube, da um das Problem muss sich jetzt die BAWAG kümmern.
Ja. Haben sie eine Lizenz.
Genau, gut. Sollte ihnen klar sein, bevor sie das Ding gekauft haben.
Genau.
Zweites Thema, auch Kartenthema, interessant, Thema Amazon, Amazon-Kreditkarte, ja lange bei der LBB, dann hat man wenig gehört, beziehungsweise wurde alles gekündigt. Jetzt scheint die Santander im Spiel zu sein.
Ja, das ist interessant. Sie haben ja auch mit ihrer BNPL-Tochter jetzt der neue Partner von Apple. Das heißt, die scheinen da eine E-Com-Plattform-Strategie zu forcieren. Die Amazon-Kreditkarte ist ja, wenn man die Financials anschaut, zumindest für den Karten-Issuer herausfordernd, um es freundlich auszudrücken. Ein Player Apple ist meines Erachtens auch herausfordernd als Partner für Santander. Wahrscheinlich ist es so, dass sie da versuchen, eine ganz klare Strategie zu fahren. Sie versuchen, Kunden über Amazon, Apple und Co. einzusammeln und dann Cross-Selling auf Santander Finanzprodukte und Finanzierungsprodukte zu machen. Ob das dann aufgeht, schauen wir mal. Aber das scheint mir so die Strategie dahinter zu sein.
Ja, also das glaube ich auch. Also auch da ist es wahrscheinlich kein Kartenbusiness, sondern auch da eigentlich ein Consumer Credit Business.
Ja.
Da, wo halt eine Santander ja ursprünglich herkommt, platziert ist. Und nur darüber können sich solche Cases, jetzt egal ob Apple oder Amazon, aus meiner Sicht rechnen. Mit dem puren Kartengeschäft wird es vermutlich schwierig. Und das hat ja auch die LBB bis zum gewissen Grad schon gesehen, sonst wäre sie ja nicht aufgestiegen.
Absolut.
Ja, bisschen gesprungen zum Thema Clink bzw. OptioPay, ein Fintech, das uns eigentlich schon lange begleitet, es am Ende aber leider nicht geschafft hat. Das heißt, nach fast 10 Jahren ist jetzt auch Ende, mussten Insolvenz anmelden.
Ja, ein paar Mal auf dem Weg gepivotet. Also ich kenne sogar noch das Pitch Deck. Hatte ich mal ein Review gemacht für Jan Beckers. Er hat mir das geschickt, hat die beiden Jungs bei mir vorbeigeschickt, als ich noch bei Finlieb war. Hat er mal, guck das mal an und gib mal ein Feedback. Und ich war Feuer und Flamme sofort und fand dieses Geschäftsmodell aus dem Cash-Out-Prozess noch was rauszuholen, prinzipiell extrem spannend. Aber sie haben es offensichtlich nicht geschafft, das in irgendeiner Weise profitabel hinzubekommen. Also die Idee war zu sagen, ich habe jetzt irgendwelche Cash-Outs bei Versicherungen, bei E-Commerce-Plattformen und bekomme das Geld nicht aufs Konto, sondern bekomme da irgendwelche Gutscheine, die dann im Wert mehr sind als der eigentliche Cash-Out. Da geht man natürlich davon aus, dass auch ein bisschen Nicht-Einlösequote von Gutscheinen sind. Was ich damals hörte, war ein Großteil der Gutscheine waren Amazon-Gutscheine, die wurden aber auch alle eingelöst. Also funktionierten die Financials nicht. Deswegen sehr, sehr schade, dass es so nicht funktioniert hat. Und dann der Pivot dann offensichtlich auch nicht. Und schade, hoffnungsvoll gestartet. Fand es immer super spannend, aber hat dann doch wohl nicht sein sollen.
Ja, mir ging es so ein bisschen ähnlich. Ich fand es am Anfang hochinteressant und ein spannender Ansatz, habe am Ende den Überblick verloren, was jetzt überhaupt noch das Geschäftsmodell war. Ne?
Ja.
Also, wenn du mich jetzt am Ende gefragt hättest, was machen die, dieser puh, ehrlicherweise, I don't know. Ne? So. Und vielleicht war es auch, keine Ahnung, ja, dazu kenne ich zu wenig Details, aber das ist so meine Sicht darauf. Trotzdem immer schade. Ne? Da haben sich ja viele Leute 9 Jahre lang Mühe und Geld gegeben,
Dass
was rauskommt und hat am Ende nicht geklappt.
Ja. Und auch tolle Gründer, also müssen wir auch nochmal berücksichtigen, waren ja auch gute Gründer ursprünglich.
Wobei ich gar nicht weiß, wie lange die dann am Schluss drin waren. Ich glaube, am Ende waren die ja nicht mehr drin.
Nee, die waren nicht mehr da. Die waren, glaube ich, 5, 6, 7 Jahre drin und dann bei irgendeinem Pivot sind sie rausgegangen.
Ja, anderes Thema, die BaFin und Solaris ist noch nicht vorbei, dieses Spiel. Wie man ja weiß, wenn die BaFin mal da ist, bleibt sie auch länger da. Die kommt nicht nur kurz zu Besuch und droht nun mal mit Zwangsgeld sogar.
Ja, das hatten wir auch bei der letzten, war es die PEX oder die BEX, weiß gar nicht mehr, Konferenz, wo ich einen Fireside-Chat mit Frank Müller hatte zum Thema, wenn die BaFin zwar mal klingelt, das ist auch als Podcast dann nochmal hier gekommen, also gerne nochmal anhören. Das ist genau das Thema. Wenn sie dann da sind, die hatten ja schon mal eine große Geldstrafe von 6,5 Millionen gegen die Solaris verhängt, dann ist es halt schwer und dauert, sie wieder rauszubekommen. Ist nicht nur bei der Solaris der Fall, kennen wir auch bei unser und dem einen oder anderen Payment-Player, wo sie jetzt sich festgesetzt haben. Vermutlich zu Recht. Insofern, ich habe da keine Informationen. Ich sehe nur, dass jetzt nochmal ein weiteres Zwangsgeld kommt. Insofern geht offensichtlich die Veränderung der Prozesse bei der Solaris, der BaFin, zu langsam. Und wir haben ja nachher noch eine Meldung vom Solaris-CEO, der mehr auf Ertrag und weniger auf neue Modelle setzt, also ein bisschen gesund schrumpfen, der auch gesagt hat, dass die Solaris zumindest auf der Compliance-Seite jahrelang jetzt nicht so gut aufgestellt war.
Kann man nur hoffen, dass sie am Ende die Durststrecke hinbekommen und auch da, denn wenn man so will, den Pivot oder die Neuausrichtung Früchte trägt.
Ja. Ja.
So. Zweite oder eigentlich jetzt dritte schwierige Nachricht, Brügge. Auch nannte sich ja, ist ein Fintech mit Banking zum Wohlfühlen für eine bestimmte Zielgruppe. Hat es trotzdem nicht geschafft, wird viel investiert, auch in Finanzbildung und so weiter. Aber irgendwie hat es nicht gereicht, weder als Geschäftsmodell noch mit dem Modell der Gemeinnützigkeit. Schade, aber ist nun leider so.
Ja, angeblich hat das Finanzamt das nicht anerkannt, diese Gemeinnützigkeit. Und dann gingen wohl die Lichter aus. Ich stellte mir sowieso die Frage, was denn da eigentlich der Mehrwert ist. Also diese Nischenthematik haben wir auch ein paar Mal diskutiert hier schon, ist natürlich insgesamt sehr schwer. Und dann, wenn es eben nicht profitabel geht, als gemeinnützig das zu machen, die Frage, ob es da so sinnvoll ist, da noch so viel Zeit reinzustecken. Und das haben wohl dann jetzt auch die beiden Gründerinnen eingesehen, dass mit diesem Verwehren der Gemeinnützigkeit einfach keine Fortführungsprognose mehr da ist.
Ja, ist so. Aber ich glaube, das gehört zum Startup-Fintech, das ist dazu,
total,
dass manche Thesen sich am Schluss dann doch nicht als wahr herausstellen.
Total, ja.
Thema Grover gibt 50 Millionen mal wieder. Ich weiß nicht, wie du es liest. Ist das Credit oder wirklich Equity? Das muss man sich ja bei diesen Modellen immer fragen, wo die Kohle herkommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Heißt ja Bridge-Finanzierung, kann jetzt wieder alles bedeuten.
Also ich würde es in dem Fall als Equity lesen und nicht als Debt, weil Grover hat vor, weiß nicht, zwei Jahren eine Milliarde SPV-Debt-Finanzierung gemacht, auch fürs Amerika-Geschäft. Im Vergleich sehen die 50 Millionen da überschaubar klein aus. Also von daher ist das vermutlich eine Equity-Runde. Die sind ja auch so ein bisschen angeschlagen, vermutlich natürlich insgesamt mit den angeschlagenen Kunden von Grover, wo die Kaufzurückhaltung offensichtlich der Fall ist. Der CEO ist herausgegangen, die jetzige Acting-CEO ist irgendwie seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren Acting, wo man sich auch fragt, so, warum heißt sie eigentlich mehr noch Interim-CEO und wurde nicht zum CEO berufen? Also so ein paar Probleme sind da wohl da. Insofern scheinen sie aber nicht so schlimm zu sein, weil wenn sie 50 Millionen bekommen haben, glauben wohl offensichtlich Dritte, es sieht gar nicht so schlecht aus. Eigentlich müsste diese Kaufzurückhaltung ja fürs Grover-Geschäftsmodell sprechen, ja, weil ich ja dann eher miete und statt kaufe. Aber ja, ist offensichtlich kein so ein einfaches Geschäftsmodell, wie alle sich das vorgestellt haben, wie zwischenzeitlich aussah. Die war ja zwischenzeitlich sogar auf IPO-Kurs.
Ja, und es scheint ja auch jemand Neues mit reingegangen zu sein. Das heißt, es ist nicht nur der klassische Bestandsinvestorenrunde, sondern ohne dass ich jetzt weiß, wie viel der Neue mit reingegeben hat, also dieser Jaya Cool Japan Fund, ich noch nie gehört, aber scheint wohl so zu sein. Das heißt, kannst in beide Richtungen sehen, auch war das Beste, dass sie mit der Kohle, wenn es denn Equity ist, was ich auch jetzt dann vermute, wenn ich es mir nochmal alles genauer durch den Kopf gehen lasse, dass sie damit was machen. Aber klar, auch da, Zinsumfeld macht auch das Mietmodell nicht einfacher. Ja?
Weil
auch
total.
Die Milliarde wird nicht billiger, in dem Kontext.
So, und jetzt haben wir hier so einen kleinen Kaffee-Trade, nämlich japanisches Geld fließt für die Finanzierung von europäischen Consumer Devices nach Berlin.
Ob das alles europäische Consumer Devices sind oder am Schluss auch wieder japanische?
Das mag sein, ja.
So, das geht alles im Kreis, deswegen passt der Begriff Kreislaufwirtschaft ja hier ganz gut. Genau, anderes Thema, Apple Pay und die Amex Amazon Karte. Es geht wohl jetzt nicht mehr. Das heißt, die Amex Karte ist nicht mehr zu Apple Pay zugelassen. Hast du da aber Hintergründe, ob das nur die eine Karte ist und was da der Grund sein kann? Also meine Vermutung ist eher Konditionen oder was in der Art, aber klingt für mich so ein bisschen singulär.
Ja, meine erste Reaktion war so, naja, da hat halt irgendwie Amazon und Apple haben irgendwie Beef und jetzt ist dann diese Amex-Amazon-Karte leidet drunter. Es gilt wohl erstmal aus Sicht Amex nur um diese eine Karte, nicht um die anderen. Und dann wird es begründet mit neuen Richtlinien von Apple für Co-Branding, dass es nicht mehr möglich sei, die Karte als Zahlungsmittel bei Apple Pay zu hinterlegen. Jetzt kann natürlich sein, dass dann doch wieder das der Beef ist, dass Apple nicht möchte, dass Amazon da irgendwie im Apple Wallet erscheint und dann irgendwie so ein paar Pseudo-Wettbewerber irgendwie ausschaltet. Ich habe aber jetzt von anderen Co-Branding-Programmen noch nichts gehört. Also meine Miles-More-Karte geht weiterhin. Und wenn die bei Apple Pay nicht ginge, dann hätte ich ein Problem.
Ja, und wer sagt denn, dass das Amazon-Brand das Problem ist? Vielleicht ist auch Amex.
Also ja, ich habe mal als Hauptkarte eine Amex Platinum, also non-co-branded, und die ist weiterhin da. Und da hat Amex auch klar gesagt, die bleibt weiter.
Ja, ja. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, ja, weil das, wenn wir beim Co-Brand da vorne, ja, wo wir ja über Santander und Amazon gesprochen haben, fände ich jetzt auch strange, wenn das nicht mehr gehen würde. Ja. Also meine Vermutung, ohne dass ich irgendwelche Insights habe, ist auch, das ist ein singulärer Beef in der Kombination Amex, Amazon, hohe Gebühren oder wie auch immer. Und ja, das ist. Gucken wir mal, ob es ein singuläres Problem bleibt.
Ja. Ja.
Ja, letztes schon mal, das allerletzte hattest du schon gesagt über Solaris und Finanzdisziplin. Davor haben wir nochmal ein 50 Millionen Funding für Topi, nicht so unähnlich zu Grover, aber hier definitiv Debt. Das heißt, da ist man noch ein bisschen weg von der Milliarde, die es da braucht, ja, nur 50 Millionen.
Ne? Also die sind noch so, also im Vergleich zu Grover noch ein bisschen weit weg, ja. Ähnliches Geschäftsmodell. Wobei es scheint wohl auch nicht nur Debt zu sein, weil es hieß, dass, also das Geld kommt von der Macquarie Bank aus Australien, dass die wohl sich jetzt auch beteiligen würden. Also von daher ist so irgendwie eine Mischung aus Debt und Equity oder wie auch immer, das wurde auch nicht so klar aus der Meldung. Was aber zumindest, und das fand ich eine gute Information, was rausgekommen ist, dass, also Topi ist ja groß geworden mit Gravis, und Gravis ist ja zum 1. Juni oder 1. Mai, ich weiß gar nicht, eingestellt worden und somit natürlich auch der komplette Kanal für Topi, dass sie diesen wegbrechenden Großkunden kompensieren konnten. Also von daher, das hat Topi jetzt nicht so massiv erwischt, wie ich dachte, weil das ist natürlich, wenn der erste Launch-Kunde plötzlich weg ist, ist natürlich ein Riesenproblem, weil sie konnten wohl offensichtlich neue, andere Kunden gewinnen, die dieses Volumen kompensieren konnten.
Zumal ja Gravis ja durchaus keine kleine Nummer im Markt war.
Nee.
Also im deutschen Markt ja durchaus relevant, ja, in dem Sinne. So klar ist Topi B2B, ja, und Gravis war natürlich schon stark im B2C-Segment unterwegs, trotzdem scheinen sie entsprechend diversifiziert gewesen zu sein, dass es gereicht hat.
Ja.
Ja, somit sind wir schon durch für heute.
Ja, nur mal ganz kurz wegen der Solaris-Thematik, weil das die letzte Meldung ist, die wir ganz kurz angerissen hatten vorher. Interessant bei diesem Interview von Hölkemeier fand ich, dass er sagt, dass das Unternehmen der Vergangenheit keinen starken Fokus auf Regulatorik gelegt hat. Das wissen wir natürlich seit den Strafen von der BaFin. Aber zumindest, wenn man die Gründung von der Solaris sich anschaut, was war denn die Value Proposition von Solaris? Nämlich ein Tech-Stack und die Regulatorik, den Fintechs zu geben, die selbst keine Regulatorik haben. Wenn jetzt der CEO sagt, in der Vergangenheit gab es keinen starken Fokus auf Regulatorik, spricht das natürlich Bände, was da zumindest operativ in der Solaris los war für ein paar Jahre. Und das erscheint die Solaris, beziehungsweise die historische Solaris, in keinem guten Licht. Und mal gucken, ob das jetzt einfach eine Abgrenzung ist von dem neuen CEO und seinen Vorgängern oder tatsächlich größeres Thema. Mal gespannt, wie sie die Kurve bekommen.
Ja, total. Wird doch ein spannendes Jahr 24.
Absolut.
Gut.
Ja, das war's. Personalmeldung. Die einzige Personalmeldung, die ich irgendwie im Hinterkopf habe, ist der Sebastian von dem Tech-Quartier in Frankfurt wird der neue Head des, wer ist das, Berlin
Finance. Oder heißt das nicht House of Finance?
House of Finance, genau.
Also, ja.
Und dann seine Stellvertreterin wird in Frankfurt dann halt seine Nachfolgerin. Aber sonst habe ich irgendwie nichts Großartiges gehört an Personalbewegungen in der Industrie.
Habe ich jetzt auch nichts direkt im Kopf. Auch da gilt wahrscheinlich, anstatt das Business zu wechseln, machen lieber alle Urlaub. Ja, so, und wir hoffen auf September oder Oktober.
Ne? Oder kleben auf ihren Stühlen. Also ich hatte ja beim Finance Forward Podcast, hat mich ja Kaspar am Anfang so gefragt, wegen meinem Ausscheiden von der Deutschen Bank. Und ich halt so ganz offen so, naja, ich hatte es eigentlich anders erwartet, relativ schnell einen Nachfolgejob zu bekommen. Ich kann im Moment sagen, der Headhunter ruft nicht mehr zweimal am Tag an, so wie es vor ein paar Monaten war.
Nur noch einmal, meinst du?
Der ruft nur einmal. Nee, aber insofern spiegelt sich das auch in den Personalmeldungen. Es passiert offensichtlich wenig und es gibt wenig Fluktuation.
Ja, gut. Wahrscheinlich ist auch per se die Wirtschaft ein bisschen ruhiger und deswegen bewegt sich einfach weniger. Und wenn sich weniger bewegt, gibt es auch weniger Movement auf den Positionen.
Genau.
Und dann sagt halt der eine oder andere, bleibe ich lieber noch mal ein Jahr sitzen und guck, was dann rauskommt.
Genau, genau.
Ja, hat Spaß gemacht. Wahrscheinlich hören wir uns in einem Monat wieder, Ende August, Anfang September. Gucken, was darüber, was über den August so passiert ist.
Ja, also André hat ja gesagt, er kommt im September zurück. Also von daher werden wir auf jeden Fall vermutlich dann in August nochmal gemeinsam machen.
Aber einmal müssen wir noch aushalten.
Dann dir einen schönen Urlaub und dann bis in einem Monat.
Bis dann.
Ciao. Mach's gut. Tschüss.